Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equidemia Insights Pferdetraining mit Evidenz. Mein Name ist Sedina Skogam. Ich bin Gründerin von Equidemia und meine Mission ist es, wissenschaftlich komplexe Themen für euch so aufzubereiten, dass sie in der Praxis wirklich ankommen und eine Schnittstelle zu schaffen zwischen Evidenz und dem, was wir täglich mit unseren Pferden tun. Denn ich glaube wirklich fest daran, dass mehr Wissen gleichzeitig mehr Empathie ins Pferdetraining bringt und dass wir genau dort anfangen müssen, wenn wir Pferdetraining wirklich neu denken wollen. Wir alle wünschen uns Leichtigkeit und tatsächlich ganz verrückterweise ist es so, dass je mehr Evidenz wir zur Verfügung haben, desto leichter wird das mit Pferden und desto mehr Akzeptanz können wir unseren Pferden auch entgegenbringen. In den nächsten 3 Episoden, vielleicht werden es auch 4, lass mal gucken, nehme ich euch mit in ein Thema, an dem ich gerade ziemlich intensiv arbeite. Das liegt einerseits daran, dass ich das für mein nächstes Buch, was vielleicht auch eher eine Serie wird als ein Einzelgänger, lass mal gucken, als auch für einen Workshop Ende Mai in Oslo vorbereite. Und dabei habe ich gemerkt, dass sich bei mir nochmal was verschiebt. Nicht nur in den Details, sondern in der Art und Weise, wie ich Bewegung verstehe und wie wir versuchen, Bewegungsauffälligkeiten einzuordnen. Und das möchte ich einfach gerne mit euch teilen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass wir beim Podcast noch viel mehr Videomöglichkeiten hätten, um euch auch mal zu zeigen, was eigentlich normal ist und was tatsächlich schon auffällig. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diesen Abgleich mit, was ist eigentlich normal, dann wird es irgendwie viel einfacher für uns, die verschiedenen Anomalien einzuordnen. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was von dem, was ich in der letzten Woche hier vor allem auf Gotland erlebt habe. War total spannend. Wird also eine kleine Serie. Und das ist ja auch das, was ich von euch immer wieder höre. Ihr freut euch am allermeisten darüber, wenn wir ein paar Mythen entzaubern und auch wenn wir ein bisschen Evidenz unter das tägliche Pferdetraining legen. Die Serie wird kein ganz klassischer Erklärbär. Dafür gibt es die Masterclass, dafür gibt es dann auch den Equidemia Campus. Da sind wir hier so ein bisschen an der falschen Stelle. Das geht ein bisschen zu weit für so einen kleinen Podcast, den wir irgendwie auch nebenbei pro bono noch machen. Aber es geht so ein bisschen um eine Einladung, genauer hinzuschauen und die eigene Perspektive auch nach rechts und links aufzumachen. Darum möchte ich heute erstmal mit euch auch über die Historie zu dem Thema sprechen und über das übergreifende Thema, dass viele Pferde einfach nicht rundlaufen. Und das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil, das ist tatsächlich mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Und ich glaube, auch genau deshalb fällt es uns so schwer, da überhaupt sensibel für zu sein. Denn wir sehen es irgendwie, ne? Wir sehen es überall. Das regelmäßige Pferd ist die Ausnahme, die Unregelmäßigkeit ist die Regel. Und jetzt, kleine Klammer auf, möchte ich euch davon erzählen, was ich hier in den letzten Wochen getrieben habe. Ich habe ein paar Videos für euch aufgenommen und auch schon für das Buch vorbereitet. Ich hoffe, dass wir da, oder ich möchte da gerne wieder mit Clips dran arbeiten, um euch ein bisschen was zu zeigen auch dazu. Und in dem Rahmen habe ich natürlich auch meine liebe Freundin und Kollegin hier auf Gotland besucht, bei der ich ja viele Jahre gearbeitet habe und mit der ich dann entsprechend viele Jahre auch zusammen auf dem Hof gelebt habe. Ihr kennt sie sicherlich, der eine oder andere von euch kennt sie. Hanna Engström macht ein fantastisches Sitztraining, gefällt mir immer wieder sehr, auch den Blick, den sie damit reinbringt, die Liebe, die sie damit reinbringt, auch vor allem die Liebe zum Menschen, die Räume, die sie schafft, um in den eigenen Körper hineinzuspüren und da wirklich nachhaltig was zu verändern. Denn das ist ja das Problem, was wir mit vielen Arten von Sitztraining haben. Hat mir am Wochenende noch mal ein Schüler gespiegelt, der immer sagt, also alle beschweren sich irgendwie bei mir darüber, ich lehne mich zu weit nach hinten. Aber wie es denn tatsächlich besser geht, das erklärt mir leider, das hat keiner geschafft, mir zu erklären. Das erklärt mir tatsächlich leider niemand. Und das ist natürlich überhaupt und in keiner Weise zielführend, wenn es dir keiner richtig erklären kann, nicht wahr? Das bedeutet also, Kleine Klammer, also Klammer an dieser Stelle, bitte wieder zumachen. Entschuldigung, falls ich mich hier verbastelt habe. Aber in dem Rahmen habe ich sie natürlich auch zu Hause besucht, habe meinen alten Hof besucht, auf dem ich da gelebt habe, ihren Hof, mein altes Zuhause, nicht meinen alten Hof, weil es immer schon ihrer, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Hab sie zu Hause besucht, wir haben ein bisschen schöne Zeit gehabt mit Kindern und Pferden und so, war total nett. Und weil ich mir ja die Frage auch intensiv stelle, kaufe ich noch mal ein Pferd, ja oder nein? Brauche ich eine Pause? Wenn ich eine Pause brauche, wie lang ist die? Oh, ja, ihr wisst schon, alles, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt gerade und was mich hier nach Schweden geführt hat. In dem Rahmen haben wir ihren Nachbarn besucht. Und dieser Nachbar, der züchtet Norsk-Svensk-Bruxess. Das ist ein leichtes Kaltblut, so kann man das beschreiben. Also so ein bisschen, wie man sich einen klassischen Haflinger vorstellt, einen schweren Typen, nur ja, vielleicht mit etwas mehr Bewegung drin und einen Ticken größer noch, einen kleinen Ticken größer, einen kleinen Ticken robuster. Die sind in der Regel so Mitte der 1,50er, Anfang 1,60er. Und da habe ich mir den normalen Durchschnitt der Pferdepopulation angeguckt, den er da so rumstehen hatte. Und auf einmal waren wir bei den Wallachten auf der Weide. Ihr werdet es nicht glauben, da kommt ein völlig gangnormales Pferd auf mich zu. Ich habe in dem Moment nicht geschaltet. Ich war so perplex. Ich habe kein Telefon rausgenommen und es gefilmt. Ich werde nächste Woche nochmal hinfahren und das hoffentlich nachholen. Denn es hat mich total gerissen, hat mich total beschäftigt, hat mich aber auch total motiviert. Ich habe letztens auch ein cooles Video von Isabel Werth gesehen. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich bin kein großer Fan von der Art der Dressurreiterei. Aber was mich so gerissen hat, war, dass wir eine ja normale FN Piaf Passage gesehen haben und danach ist das Pferd am hingegebenen Zügel gangnormal rausgetrabt. Also auch das hat mich total bewegt. Die gute Nachricht ist also, es gibt sie. Es gibt sie da draußen. Wir müssen sie nur finden. Jetzt machen wir die Klammer aber wieder zu und kommen zurück zu dem, dass wir das so selten sehen und dass das entsprechend so außergewöhnlich für uns ist, wenn wir das denn sehen können. Wir sind also gewöhnt an die Pferde, die eher einen unregelmäßigen Gang haben. Das bringt auch nochmal das Thema Schenkelgänger, Rückengänger und so ein bisschen auf, die zwischen den Gleiten nicht gleichzeitig sind, die sich immer wieder verbiegen oder verstellen oder eben gar nicht biegen, nur gerade bleiben. Man merkt einfach, die Bewegung ist nicht stimmig. Und dann beginnt die Suche. Und das ist ja auch oft das, was wir bei uns in den Ganganalysen sehen. Ihr wisst ja, wir haben die Ganganalyse so ein bisschen als Gatekeeper quasi vorgeschaltet. Was heißt als Gatekeeper? Wir haben die so als Einstiegsprodukt vor den Campus vorgeschaltet, damit wir euch wirklich auch da unterstützen können, wo ihr Hilfe braucht. Was hilft denn das, wenn ich euch Reitunterricht verkaufe? Das Pferd hat ein ganz anderes Problem. Sodass wir dann eben gemeinsam hingucken können und sagen können, wir unterstützen euch da, wo ihr Hilfe braucht. Sei das beim Gang zum Tierarzt oder sei das erstmal, um überhaupt abzuklären, wo sind denn hier Belastungsgrenzen oder um auch Trainings- oder Rehabilitation. Meditationspläne aufzubauen und dann freue ich mich, wenn wir auch Sitzarbeit machen können, wenn wir auch Schulter hereinüben können. Ich weigere mich aber, mit lahmen Pferden so zu tun, als ob die Seitengänge alle Probleme lösen könnten oder die Versammlung oder der Heilige Geist. Das geht nun mal einfach nicht. So, jetzt zurück aber wirklich hier zu meinem Thema. Ihr merkt, es reißt mich immer wieder, wenn wir darüber sprechen, denn eigentlich sollte das so selten sein, so selbstverständlich sein, dass wir die Frage stellen, wo liegt denn hier eigentlich das Problem? Und dann kennen wir das sehr schnell, richtet sich der Blick sehr lokal auf die Gliedmaßen. Wir schauen irgendwie vielleicht noch auf Abfußung, Symmetrie, Takt, und versuchen das, was wir sehen, an einem Ort einzuordnen. Gerne an einem Bein, einem Gelenk, einer Struktur. Finde ich total nachvollziehbar. Im Moment sind Fascia-Trains ganz modern. Auch das finde ich total nachvollziehbar. Aber auch das ist alles schon mal eine Verkürzung, denn das würde voraussetzen, dass Bewegung wirklich dort entsteht, wo wir sie sehen. Spoiler, tut sie aber nicht, nicht wahr? Wenn wir also diese Frage oder diese Fragen beantworten, hängt das natürlich auch total stark davon ab, durch welche Brille wir gucken, welche Brille wir tragen. Als Reiter oder Trainer denken wir in Training. Überraschung. Wir gymnastizieren, wir korrigieren, wir wiederholen. Die Grundannahme ist, dass Bewegung formbar ist und dass wir sie durch Training beeinflussen können. Können wir ja auch, aber eben nur limitiert. Und daraus entsteht oft ganz implizit das Versprechen, dass sich diese Auffälligkeiten durch Training lösen lassen. Das ist für mich auch immer wieder so, dass das Problem so ein bisschen für mich, wenn ich irgendwie mir Instagram angucke und warum ich mit den sozialen Medien nicht so richtig, ich werde damit nicht so richtig warm. Also mein Content ist einfach zu lang, um den auf einen Instagram-Post runterzudampfen. Ich gebe mir Mühe, aber ich kriege es irgendwie, ich kriege es nicht richtig hin. Denn so einfach ist das nicht. Das ist nicht dieses typische Vorher-Nachher-Bild und wenn ich jetzt 27 Mal im Kreis longiere, dann wird das besser. Oder wenn ich 53 Renverse mache, dann wird das besser oder 53 Schulparaden. Sondern mir geht es immer darum, diese komplexe Struktur erstmal zu sehen und zu begreifen im wahrsten Sinne. Und ich finde das ganz schwierig. Das ist nämlich das, was ich so oft sehe. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich mich so schwer mit tue, wenn ich mir die sozialen Medien eben angucke. Das ist das Verständnis für das Prinzip Hoffnung. Ich habe immer das Gefühl, wir haben ganz, 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 ganz viele Pferde da draußen, die wirklich Hilfe bräuchten. Und wir haben ganz, 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 ganz viele großartige Pferdemenschen da draußen, die das wissen. Und die würden ihren Pferden so unglaublich gerne helfen, wenn sie denn wüssten, wo sie suchen müssen oder was sie suchen oder was sie tun könnten. Und wenn wir uns dieses Prinzip jetzt angucken, der übergeordneten Strukturen in den nächsten Folgen, dann wird das, glaube ich, ein kleines bisschen klarer, auch warum wir den Blick wegschiften können von das eine Gelenk ist kaputt, hin zum Thema, ja, eine Kollegin nennt das Body Lameness, finde ich einen ganz passenden Begriff eigentlich dafür. Dass wir eben eher sagen, der ganze Körper tut weh oder ein Teil des ganzen Körpers tut weh. Und es ist nicht das eine Gelenk, in das wir eine Spritze setzen müssen. Und wenn das Pferd eben durch die ganz klassische Beugeprobe beim Tierarzt negativ durchgeht, also keine Auffälligkeiten hat, nicht stärker oder weniger stark lahm ist als vorher, dann muss es in Ordnung sein. Und dann gehen die Pferde undiagnostiziert nach Hause und dann passiert das, was ich gerne das Prinzip Hoffnung nenne. Dann werden solchen Menschen, die ihren Pferden so gerne was Gutes tun möchten, werden dann oft Opfer, manchmal sektenhafter Strukturen von einigen Propheten und Heilern, egal ob im therapeutischen Bereich oder im Trainingsbereich, die dann sagen, ihre Methode kann alle Probleme lösen und wir müssen nur das machen. Und es wird ganz, ganz wild, denn alle behaupten, einen sowohl traditionellen als auch evidenzbasierten Hintergrund zu haben und die wenigsten haben das dann. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen, also ein bisschen ans Herz legen, kritisch zu denken, euch im Zweifelsfall immer die Studie anzugucken, die dazugehört, zu der Behauptung, die gerade aufgestellt wird. Wenn es nur eine Einzelstudie ist, ist es nie aussagekräftig, sondern wir müssen diese Studie immer in ein komplexes System setzen. Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich lese gerade ein fantastisches Buch zum Thema Equine Biomechanics mit ganz entspannten 1500 Seiten, das sich Mühe gibt, den aktuellen Stand der Forschung zusammenzufassen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Also ich finde, das muss man so ein bisschen, ne, das muss man so ein kleines bisschen einordnen, denn ich sehe immer wieder, gerade auf Instagram, da gibt's Accounts, die ziehen mir regelmäßig die Schuhe aus, die empfehlen dann so Geschichten wie, wenn das Pferd nicht läuft, 4 Kilo Soja zu füttern oder so. Anderes Thema, aber you get it. Oder dass wir nur, dass wir Gelenke schützen, dadurch, dass wir versammelt arbeiten. wilde Nummer. Wir könnten da ganz viele Gegenstudien zu setzen und sagen, dass alles, was über 180 Sekunden isometrische Arbeit ist, eher den Gelenken schadet, als dass es hilft. Also das Problem ist eben immer der fehlende Kontext. Zurück zu meinem eigentlichen Thema hier. Das ist also auch das Thema, wenn wir zum Beispiel zum Tierarzt gehen und der Tierarzt nicht darauf geschult ist, komplexe Probleme anzugucken. Tierärzte können auch nicht alles machen. Na, so. Ich sage das immer wieder an der Stelle, das muss kein schlechter Tierarzt sein, das verbitte ich mir, sondern das ist vielleicht einfach ein Tierarzt mit einem anderen Spezialgebiet. Wenn ich einen Schnupfen habe, dann gehe ich ja auch nicht zum Gynäkologen, nicht wahr? Das heißt, da müssen wir immer so ein bisschen gucken, wo gehören wir denn eigentlich hin? Da können wir dann gerne auch im Zweifelsfall helfen, ein bisschen vorzusortieren und zu sagen, wo könnte man denn gegebenenfalls sinnvoll weitersuchen, um dann mit dem Tierarzt zusammenzuarbeiten, nicht gegen den Tierarzt zu arbeiten. Ich mag das gar nicht, wie die Tierärzte teilweise in Verruf gebracht werden. Es gibt viele, 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 viele tolle Tierärzte, die einen richtig, richtig, richtig guten Job machen. Und das darf man immer wieder sagen. Und die können auch nichts dafür, dass manche Bereiche an der Uni einfach nicht gelehrt werden. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ist ja total, ist ja überhaupt nicht verwerflich. Genau. So, wenn ich ein Röntgengerät halten soll, weiß ich auch nicht, wo ich drauf gucken muss. Also, na, immer jeder das, was er kann, und zusammen können wir besser. Genau, aber natürlich ist das ein Problem, dass wenn ich zum Tierarzt gehe und der sagt, auch entsprechend des aktuellen Standes der Forschung oder der Ausbildung, den es da gibt. Also das Pferd ist klinisch erstmal nicht lahm. Ich sehe auch, dass der beide Beine durch den Boden schleicht, aber klinisch ist er nicht lahm und trotzdem hat er was und oft wissen wir dann nicht, wo man weitersuchen kann. Das liegt einerseits teilweise daran, dass die diagnostischen Mittel noch nicht so weit sind, wie man sich sie wünschen würde. Es gibt zum Beispiel noch keine Möglichkeit, um Hüften wirklich vernünftig zu röntgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ziemlich viele Pferde mit HD haben werden, sobald das möglich ist. Genauso wie wir das bei Hunden haben und bei Menschen haben. Das ist eigentlich nur eine Frage der Technik und nicht eine Frage von, gibt es das auch beim Pferd oder gibt es das nicht? Natürlich gibt es das. Klar. Na, und dann gibt es den Therapeuten, der irgendwie kommt, zum Beispiel die Faszientherapeuten, gerne dann auch mit dem Pizzarad zum Faszienlösen, da verschiebt der Fokus sich erneut und dann sucht man nach Spannungsmustern und Restriktionen im Gewebe und nach Veränderungen in Gleitfähigkeit und Organisation von Faszien. Ich finde den Ansatz total gut. Ich arbeite selber damit, aber das hilft uns alles nichts weiter, wenn wir die Frage nicht stellen, warum haben wir denn hier eine Restriktion und da des Pudels Kern finden können. Das heißt also, jede dieser Perspektiven ist total sinnvoll und trägt zum Gesamtbild bei, aber alle haben eben auch eine Einschränkung und immer dann, wenn wir Probleme tatsächlich nur lokal suchen, ist unser Blickfeld eben sehr, sehr klein. Ich glaube, da beginnen viele der Missverständnisse, die wir haben, denn was, wenn Bewegung nicht dort entsteht, wo wir sie beobachten? Also was, wenn die Bewegung gar nicht in den Gliedmaßen entsteht, sondern das Ergebnis eines Prozesses ist, der lange vorher stattgefunden hat? Und hier geht das eigentliche Thema des Podcasts heute auf. Denn wenn wir den Gedanken ernst nehmen, verändert sich unsere Frage. Dann geht es nicht mehr nur darum, wo das Problem sitzt, sondern wie Bewegung überhaupt entsteht. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen besser verstehen, dann können wir auch breiter gucken, dann können wir breiter aufmachen in unseren Ideen. Jetzt verlassen wir also das lokale Denken und beginnen, Bewegung als System zu betrachten. Denn Bewegung ist überhaupt kein isoliertes Ereignis und entsteht nicht in einem einzelnen Gelenk. Und vor allem auch nicht ausschließlich durch die Aktivität eines Muskels, sondern sie ist das Zusammenspiel aus verschiedenen Strukturen. Eine Kollegin von mir sagt immer, wäre schön, wenn so einfach wäre. Finde ich auch, wäre schön, wenn so einfach wäre. Ist es aber selten, wenn wir tatsächlich da reingucken, was für komplexe Systeme die Natur gebaut hat. Ich stehe immer wieder nur daneben und komme aus dem Staunen nicht raus und bewundere das einfach total, wie so fantastisch komplexe funktionale Systeme entstehen konnten. Wir haben also hier, um Bewegung entstehen zu lassen, wir haben das im vorvorletzten Podcast, glaube ich, schon mal kurz angeguckt, ein Zusammenspiel aus neuromotorischer, heißt das Wort, Organisation, aus Koordination und der Fähigkeit des Körpers, Energie zu übertragen und auch zu nutzen. Das System an sich organisiert sich dann ganz gut, ganz selbstständig und organisiert sich eben auch zum Beispiel um Läsionen oder Schmerz herum. Prima. Bewegung wird also nicht einfach von den Füßen gemacht, sondern entsteht aus dieser Gesamtorganisation heraus. Um das ein bisschen besser zu verstehen, lohnt sich auch der Blick auf die wissenschaftliche Herleitung und wie dieser Blick sich in den letzten, ja, ich würde gerne sagen Jahren, aber das stimmt nicht, eher Jahrzehnten, verändert hat. Denn historisch wurde Bewegung lange Zeit vor allem mechanisch beschrieben. Erst wurde der Körper vor allem in Hebeln gedacht, in Gelenken und Kräften. Das Modell ist mega stark geprägt von der klassischen Physik und erklärt ziemlich gut, wie Kräfte wirken und wie Bewegung abläuft. Das beschreibt die Kinematik und die Dynamik ziemlich präzise und ist auch nicht überflüssig. Wir brauchen das immer noch. Wir müssen halt nur auch jenseits der Gliedmaße denken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das so klar zu machen, dass wir nicht in der Gliedmaße stecken bleiben. Was es eben nicht erklärt, ist, wie Bewegung organisiert und generiert wird. Die Antworten, die finden wir, wenn wir ein bisschen in die Evolutionsbiologie schauen. Da sehen wir nämlich ein anderes Bild. Und aus der Evolutionsbiologie kennen wir frühe Formen der Fortbewegung, wie zum Beispiel bei Lampreten oder Fischen. Im Campus habe ich da mal vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, haben wir da mal ein schönes Webinar zu gemacht und haben uns da auch mal angeguckt. Da gibt es aus der Forschung ganz coole Videos, wie die kleinen Mäuse, wenn die an Land kommen, weiter hüpfen. Also die dynamische Organisation der Wirbelsäule, die funktioniert da weiter. Frühe Form der Fortbewegung also, ne? Machen wir auch hier die Klammer nochmal zu, zum Beispiel Lampreten oder Fischen, basieren eben nicht auf den Gliedmaßen, sondern sie basieren auf der Bewegung entlang der Körperachse. Diese Form der Fortbewegung wird als axiale Fortbewegung bezeichnet und entsteht dann durch, ja, das Fachwort dafür ist laterale Undulation. Brauchen wir uns nicht merken, ist total egal. Kannst du dir vorstellen, ist eine wellenförmige Bewegung entlang der Wirbelsäule. Stell dir eine Schlange vor, dann hast du das Bild ziemlich gut. Die hat ja auch keine Gliedmaßen. Die Bewegungen sind rhythmisch organisiert und werden neurologisch gesteuert. Und dabei spielen dann, wenn das übertragen wird, vor allem auch auf die Beine, so kleine Schaltstellen eine zentrale Rolle. Und die kleinen Dinger, die heißen Central Pattern Generators. Das ist bei Fischen zum Beispiel und bei anderen Reptilien ziemlich gut belegt. Da ist auch bei Kleintieren viel Forschung dran betrieben worden und wurde dann von da aus auf Großtiere übertragen. Auch beim Menschen haben wir ziemlich viel Forschung dafür. Beim Pferd jetzt eher nicht so. Da geht es eher darum, dass die Forschungsergebnisse übertragen worden sind. Das muss man immer ganz klar so ein bisschen einschränkend dazu sagen. Wir können davon ausgehen, dass das bei allen Wirbeltieren nicht gleich, aber ähnlich organisiert ist. Hat auch einen ethischen Aspekt, denn man müsste davon ausgehen, dass die Tiere die Versuche nicht überleben. Also gerade bei diesen Größen, ne? Das ist ziemlich schwierig. Deswegen arbeitet man mit diesen Modellen hier und das macht auch absolut Sinn. Wir können also davon ausgehen, dass diese Central Pattern Generators auch beim Pferd eine zentrale Rolle spielen, auch wenn es keine 1:1 Studien beim Pferd dazu gibt. Das sind neuronale Netzwerke im Rücken, die in der Lage sind, rhythmische Bewegungsmuster zu erzeugen, ohne dass wir hier einen bewussten Vorgang haben. Das ist keine bewusste Steuerung. Sollen wir noch mal einer was von Nervensystemregulation erzählen? Forschung gibt es in dem Bereich ganz viel, können wir euch gerne mal wieder verlinken. Da gibt es zum Beispiel Grillner oder McCree und Ryback. Da gibt es ziemlich viel aus allen möglichen Dekaden. Zeigt sehr deutlich, dass es hier eben grundlegende Bewegungsmuster auf spinaler Ebene gibt, die da generiert werden und dann erst später auf die Gliedmaße übertragen werden. Das bedeutet also, dass die Bewegung nicht primär in einem einzelnen Muskel entsteht und auch nicht ausschließlich vom Gehirn gesteuert wird, aber dass eben die sensorische Wahrnehmung von außen im Gehirn verarbeitet wird und dann durch das zentrale Nervensystem auf der Ebene des Rückenmarks organisiert weitergegeben wird und dann über die Central Pattern Generators an die Gliedmaße übertragen wird. Und da kommen wir zu der Evolution der Säugetiere, denn dann kommen die Gliedmaßen mit ins Spiel. Die erweitern die Möglichkeiten der Fortbewegung dann nämlich erheblich. Aber die axiale Organisation, also die Organisation oben in der Wirbelsäule, die bleibt bestehen. Die wird nämlich ergänzt durch die Gliedmaße und nicht ersetzt. Und das führt zu einem entscheidenden Punkt und auch zu einem entscheidenden Punkt in unserem Denken. Fortbewegung ist kein rein gliedmaßengesteuertes oder getriebenes System, sondern ein axial-appendikulär, ich kann es kaum aussprechen, dieses Wort, axial-appendikulär gekoppeltes System. Brauchen wir uns nicht merken, können wir wieder vergessen. Was du behalten darfst, ist die Schlangenbewegung in der Wirbelsäule, die dann an den Central Pattern Movement Generators, also an diesen Schaltstellen, einmal in der Vorhand und einmal im Lumbosakralbereich für die Hinterbeine auf die Gliedmaßen übertragen wird und dass das Pferd sich auch nicht entscheidet, Schritt, Trab oder Galopp zu gehen und sich denkt, Mensch, jetzt galoppiere ich doch mal an, sondern dass das immer ein neurologischer Prozess ist und nicht primär nicht willentlich gekoppelt, sondern involuntary, also als Antwort auf die Umgebung erstmal. Und wenn wir das abrufen wollen in der Arbeit, dann steht da eben dieser kognitive Prozess vor, um das überhaupt ansteuern zu können, wenn das Pferd es eben kann. Umgekehrt ist es viel interessanter für uns, wenn ein Pferd nämlich zum Beispiel die Gangart nicht halten kann. Wir sehen ganz viele Pferde, die Probleme haben, Schritt zu gehen oder Trab zu gehen und ausdauernd Trab zu gehen und ständig die Gangart wechseln. Da müssen wir uns immer bewusst darüber sein, das, was ich gerade erzählt habe, das ist kein willentlicher Prozess. Die sagen nicht, ach Mensch, habe keine Lust, mich zu bewegen, jetzt gehe ich doch mal Schritt, sondern irgendwas in diesem neurologischen System sagt, Trab geht gerade nicht, machen wir mal eine andere Gangart, die für uns irgendwie eine bessere Kompensationsmöglichkeit bietet. So rum müssen wir denken. Ne? Oder auch, wenn sie Probleme haben, den Schritt zu halten. Wenn wir zum Beispiel Pferde mit einem starken Schmerzgestehen haben, die aus welchen Gründen auch immer, egal ob auf neurologischer Natur oder weil da, weiß ich nicht, was los ist, vielleicht ein Chip im Gelenk ist oder so, dass die Verkürzung der Standbeinphase Sinn macht, sie also nicht so lange auf einem Bein stehen wollen, dann haben die immer Probleme, dass auszuhalten, also die lange Standbeinphase auszuhalten und fallen dann eben ziemlich schnell in den Trab rein. Das ist also das, was ich euch mitgeben möchte. Diese ganz komplizierten Worte von axial appendikulär, das benutze ich in der Masterclass, ansonsten benutze ich das Wort auch nicht, deswegen geht es mir auch nicht über die Lippen. Das muss ich ablesen. Genau. Wenn wir also die Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie, Neurologie und Biomechanik zusammendenken, entsteht ein Modell, was nochmal einen anderen Hintergrund hat. Das kommt von Gratokowski. Genau, das aus dem letzten Jahrhundert ist das gedacht. Das kommt also aus dem, ich glaube, russischen Sowjetunion war das damals Bereich. Das ist die Idee der Spinal Engine als Bewegungsgenerator, Movement Generator. Das Modell ist also im engsten Sinne kein einzelner Motor, sondern ein funktionales Erklärungsmodell. Das ist ganz spannend, was er da gemacht hat. Der hat sich Leute angeguckt, Kriegsveteranen auch angeguckt, die keine Arme, keine Beine mehr hatten und hat damit dann seine Theorie beweisen können, dass wir also diese schlangenartige Bewegung in der Wirbelsäule brauchen, um die Gliedmaßen zu bewegen, nicht umgekehrt. Gibt's auf YouTube, müsst ihr mal googeln, gibt's auf YouTube ziemlich coole Videos zu, gucken wir uns natürlich in der Masterclass nochmal ein bisschen mehr Detail an. In dem Modell wird die Wirbelsäule dann eben nicht mehr als passiver Stabilisator betrachtet, obwohl das auch eine ihrer Aufgaben ist. Ne? Die Wirbelsäule kann nämlich viele Dinge gleichzeitig, die muss sich gar nicht entscheiden, die passiver Stabilisator ist oder zentrale Koordinationseinheit, die kann einfach beides. Und nebenbei schützt sie noch das zentrale Nervensystem. Krasses Ding, das kann alles Mögliche. Sie verbindet dann auch auf der mechanischen Ebene Vor- und Hinterhand und überträgt Kräfte und ermöglicht es dem Körper, dann Energie effizient zu speichern und wieder freizusetzen. Die macht dann auch, ist Teil einer Art Energie-Recyclings, was oft einer der Gründe ist, dass wenn wir da oben Probleme haben, dass die Pferde so langsam werden oder dass eben, ne, wenn irgendwie Hals, Rücken, Hüfte wehtun, dass alles so klemmig, kurz wird. Biomechanisch lässt sich das über die Kopplung verschiedener Freiheitsgrade innerhalb der Wirbelsäule auch beschreiben. Das ist eine Studie, über die wir ziemlich oft hier reden oder auch in der Masterclass legen. Das können wir haben oder haben sich unter anderem Clayton und Hobbs 2017 sehr, sehr genau angeguckt, sehr, sehr genau beschrieben, wer da wie viel und was kann. Und das ist ein spannendes Kopplungssystem aus Rotation, lateraler Flexion sowie Flexion und Extension, vor allem im Hals haben wir diese Flex-Ex-Komponente drin, die ganz wichtig ist. Und vor allem im Thorax haben wir die Rotationsebene da drin, die eben auch bei uns Menschen ganz, ganz wichtig ist in der Brustwirbelsäule. Die Rotation, die aus uns keine, ich erkläre es nochmal anders, ist die Rotation eingeschränkt, haben wir automatisch Passgänger und keine Diagonalgänger mehr. Das stimmt bei Pferden, das stimmt auch bei Menschen. Eine Schülerin mit ihrem Isländer hat mich am Wochenende gefragt, die unterrichtet auch sehr viel, wie sie denn mit Pferden arbeiten kann, die immer nur Pass anbieten. Diese Pferde können kein, also der Pass kann nicht angeboten werden, wenn das Pferd auf dieser funktionalen Einheit locker und gelöst ist, dann geht das nicht mehr. Also wenn wir eine Rotation im Brustkorb haben, kann es keinen Pass machen. Die spannende Frage ist dann, wenn es immer nur Pass gehen kann, aber keinen Schritt und keinen Trab, die spannende Frage wäre dann nicht, wie kann ich machen, dass es keinen Pass mehr geht, wenn wir davon ausgehen, dass das Pferd keine Angst vorm Ausbilder hat und deswegen machen muss, dass es schnell genug wegkommt, sondern die spannende Frage wäre dann zu fragen, warum kann es keine Rotation zeigen? Ne? So rum dürfen wir also denken. Ist also spannend, da auch noch mal in die equine Biomechanik reinzugucken. Und ich mag die Studie von Clayton und Hobbs, weil die eben auch sehr klar macht, dass die Wirbelsäule zwar eine funktionale Einheit ist, aber jedes, ja im Endeffekt jedes Facettengelenk oder jedes Gelenk noch mal eine eigene Mobilität hat und die Wirbelsäule viel mehr kann, wie wir das aus der String and Bow Theory zum Beispiel kennen, dann dieses Aufspannen des Bogens als Theorie, die kann viel mehr, die kann jedes Segment einzeln bewegen, was uns dann wiederum auch im Rückschluss erklärt, warum einzelne Segmente Kissing Spines haben können und andere nicht oder einzelne Gelenke in der HWS eine Facettengelenksarthrose zeigen und andere wieder nicht. Macht dann auf einmal total Sinn. Das bedeutet also, nehmen wir diesen Gedanken ernst, nehmen wir den Gedanken ernst, dass wir die Gedanken ernst von Gradukowski, wenn wir die Gedanken ernst nehmen von Clayton und Hobbs zum Beispiel und auch all dem, was wir aus der Evolutionsbiologie wissen, dann verändert sich eben der Blick auf Bewegung ganz grundlegend. Legend. Und dann haben wir in den Gliedmaßen nicht mehr den Ursprung der Bewegung, sondern sie sind der Ausdruck der Bewegung. Das, was wir im Gangbild sehen, ist das Ergebnis des organisierten Musters von oben drüber. Jetzt macht es auch wieder Sinn, was ich in dem anderen Podcast erzählt habe, ne? Dass wenn wir uns Bewegung in der Mitte irgendwie ansehen, dass es immer ein Zusammenspiel ist aus Neurologie, aus Physiologie, hier ein Ausflug in die Physiologie und in die Neurologie, in die Energetics, das, was oben reingeht, aber auch wie es verwertet wird und dann in die Fluidität, wo wir zum Beispiel unter anderem die Gleitfähigkeit von Faszien uns anschauen dürfen. Ich würde euch also total gerne sagen, kauft euch alle einen Pizzaroller, rollt damit die Faszien entlang und dein Pferd wird es großartig gehen. Stimmt aber nicht. Vielleicht können wir mit Faszien arbeiten, um zum Beispiel ein Schmerzgeschehen zu unterstützen und ja, Schmerzmanagement zu betreiben zum Beispiel. Vielleicht können wir damit arbeiten, wenn wir aus irgendwelchen traumatischen Gründen, mein Pferd ist hingefallen, mein Pferd hat man weiß es nicht. Mein Pferd hatte vielleicht ein orthopädisches Trauma, soll ja auch vorkommen, Trittverletzung oder so, ne? Und hat deswegen lokal Muskeln oder Faszien, die irgendwie in einem Spannungszustand geblieben sind, wo sie alleine nicht mehr rauskommen. Aber in den allermeisten Fällen dürfen wir uns die übergeordneten Systeme anschauen. Und genau deshalb sind vielleicht dann auch viele Bewegungsauffälligkeiten schwierig zuzuordnen, wenn wir eben diese übergeordnete Denkweise nicht haben, weil sie eben nicht stabil lokalisierbar sind und nicht klar einem einzelnen Gewebe zuzuordnen. Was wir sehen, ist dann also nicht ein isolierter Defekt, sondern die Anpassung des Systems. Und ich glaube, da wird's spannend und genau deswegen habe ich mich dazu entschieden, weil wir jetzt schon wieder ziemlich lang dabei sind, habe ich mich dazu entschieden, dass wir eine Serie daraus machen und nicht gar nicht erst versuchen, das alles in einem Podcast zu erschlagen. Ich freue mich auf euer Feedback zum Podcast und bitte euch, wie gewohnt, lasst uns ein Abo oder ein Like da, auf welchem Kanal du uns auch immer hörst. Teil den Podcast gerne mit auf Social Media, denn ich hab keine Lust mehr auf Instagram. Nein, ich habe keine Lust, für den Algorithmus zu arbeiten. Ich habe viel mehr Lust, solche Geschichten hier mit euch zu machen und euch kluge Denkanstöße zu geben. Irgendwie bin ich besser da drin. Ich bin nicht so gut da drin. Ich weiß nicht. Drei verschiedene Arten von Schulter herein vorzutanzen. Habe ich lange gemacht. Ja, jetzt machen wir was anderes oder anders. Jetzt machen wir da weiter. Denn wir werden am Ende dieser Serie sehen, wir spinnen den Bogen, wir spannen den Bogen wieder zurück, auch zu unseren Lektionen, denn dann wird es auf einmal ganz sinnvoll, warum Seitengänge manchmal helfen und manchmal eben auch nicht. Und wie wir das ganz simpel als Trainer oder Therapeut vor allem im Training wieder anwenden können und was uns das alles erzählt. Ich hoffe, die Serie macht euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, entweder als Mitglied bei Equidemia oder über das Teilen und Liken und freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, einen schönen Tag noch.